Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an diesem 19. August, ein historisches Datum, denn vor 30 Jahren, am 19. August 1989, ist mit einem von der Regierung in Budapest ermöglichten paneuropäischen Picknick 600 DDR-Bürgern die Flucht nach Österreich ermöglicht worden. Sozusagen der Vorbote des Falls der Berliner Mauer dann wenige Monate später. Dort in Sopron hat sich Bundeskanzlerin Merkel heute bei der ungarischen Führung noch einmal bedankt. Eine Gedenkveranstaltung, über die wir gleich berichten. Davor beschäftigt uns die aktuelle Politik, das Bemühen der Großen Koalition, sich trotz aller Meinungsunterschiede doch noch zusammenzuraufen. Und in Großbritannien herrscht Aufregung, nachdem ein Dossier der Regierung bekannt geworden ist, das gewaltige Engpässe nach einem Brexit ohne Abkommen voraussagt. Zunächst aber zu Informationen, die am Nachmittag bekannt geworden sind. Die Bundesregierung hat nun doch und zum ersten Mal Familienangehörige, Kinder von Terroristen der Miliz Islamischer Staat aus einem Gefangenenlager in Syrien zurückgeholt. Das hat Außenminister Maas inzwischen bestätigt. Claudia Plass mit den ersten Einzelheiten.
4 Kinder von IS-Anhängern sind in deutscher Obhut. Mitarbeiter des deutschen Generalkonsulats in Erbil nahmen sie am Mittag an der irakisch-syrischen Grenze in Empfang. Das bestätigte das Auswärtige Amt dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Kinder würden nun an die Angehörigen übergeben und nach Deutschland geflogen. Außenminister Maas, SPD, zeigte sich erleichtert. Es sei erfreulich, sagte er in Berlin, dass 4 deutsche Kinder, die sich bisher in Nordsyrien in Gewahrsam befunden hätten, heute das Land haben verlassen können. Bei den Kindern handelt es sich um Kleinkinder, 3 Waisen und ein krankes Mädchen. Sie hatten in einem syrischen Flüchtlingslager gelebt. Deren Unterbringung sei alles andere als optimal, so Maas. Er betonte, letztendlich könnten sie auch nicht für die Taten ihrer Eltern verantwortlich gemacht werden. Deshalb wolle man dort helfen. In jedem Einzelfall müssten nun schwierige Fragen beantwortet werden zur Identität und zur Organisation ihrer Ausreise. Die Bundesregierung, so Maas, arbeitet zudem unter schwierigen Bedingungen daran, weitere Kinder von IS-Kämpfern nach Deutschland zu holen. Schon länger wird in Deutschland über die Rückkehr von IS-Kindern diskutiert. Die Bundesregierung hatte zunächst darauf verwiesen, dass es in Syrien derzeit keine deutsche diplomatische Vertretung gebe. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte im Juli entschieden, dass die Regierung Angehörige von IS-Kämpfern zurückholen müsse.
Eine Grundrente mit oder ohne Bedürfnisprüfung und wie soll der Soli, der Solidaritätsbeitrag, denn nun abgeschafft werden? Darüber wird in der Großen Koalition gestritten. Über all dem steht die Frage, ob das Regierungsbündnis überhaupt noch fortgesetzt werden soll oder nicht. Eine Entscheidung, die in der SPD überschattet wird von der so schwierigen Suche nach einer neuen Führung und in der Union jetzt von einem Streit um den früheren Chef des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen. Beim Koalitionsgipfel gestern Nachmittag gaben sich die Beteiligten dennoch alle Mühe, sich vorerst zusammenzuraufen, wie Stefan Detjen berichtet.
Die Große Koalition ist besser als ihr Ruf, das haben die Regierungspartner jetzt auch schriftlich. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung und des Wissenschaftszentrums Berlin bescheinigt, pünktlich zur Hälfte der Wahlperiode haben Union und SPD mehr als die Hälfte der Versprechen ihres Koalitionsvertrages abgearbeitet oder wesentliche Maßnahmen dafür eingeleitet.
Vor dem Hintergrund sind wir gar nicht so schlecht, wir müssen es nur besser verkaufen, dass wir auch viel tun,
sagt am Morgen CDU-CSU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus im Frühstücksfernsehen. Auch an Öffentlichkeitsarbeit aber hat es zuletzt nicht gemangelt. Am Wochenende waren mehr als 100.000 Bürger zum Tag der offenen Tür in Ministerien und Kanzleramt geströmt. Die Stimmung war freundlich, so auch am Abend beim Koalitionsausschuss. Zugleich aber stehen weiterhin auch die Konfliktthemen auf der Agenda. Eines benennt die kommissarische SPD-Chefin und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, am Morgen im Deutschlandfunk.
Grundrente, ja, da hätte ich mir mehr Dynamik gewünscht, das ist ganz klar.
Der Streit um die Gestaltung der Grundrente mit oder ohne Bedürftigkeitsprüfung bleibt ungelöst und neue Dissense werden markiert. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat einen Gegenvorschlag zur Abschmelzung des Solidaritätszuschlags formuliert. Altmaier will auch jene Spitzengruppe der Steuerzahler schneller entlasten, die den Soli nach dem Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz weiterzahlen sollen.
Das sind eben, und da muss ich dem geschätzten Kollegen Scholz leider widersprechen, nicht alles nur Millionäre.
Die Spitzenleute der Regierung bemühen sich zugleich erkennbar, die regierungsinternen Konflikte nicht unkontrolliert zu eskalieren. Es werden Dissense benannt, zugleich aber schon Lösungswege für die Kompromissfindung aufgezeigt. So kündigt Peter Altmaier an, im Kabinett dem Steuergesetz des Finanzministers zuzustimmen. Seinen Alternativvorschläge will er dann im parlamentarischen Beratungsverfahren einbringen. Ein politischer Angriff auf den geschätzten Kollegen sähe anders aus. Olaf Scholz ist am Wochenende schließlich auch für die Union zum Hoffnungsträger geworden. Als einziges Kabinettsmitglied und mutmaßlicher Befürworter einer weiteren Regierungszusammenarbeit hatte Scholz am Freitag überraschend doch noch seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz erklärt. Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles hatte er sich zunächst viel Spott eingehandelt, weil er eben dies mit dem Hinweis auf seine zeitliche Belastung als Finanzminister abgelehnt hatte.
Alles, was man tut, muss man aus Verantwortung machen. Und manchmal muss man auch Dinge, die man sich überlegt hat, neu überlegen, weil die Verantwortung das gebietet.
Erklärte Scholz am Sonntag nun auch öffentlich und Kollege Altmaier formuliert schon mal mit demselben Schlüsselbegriff, wie die Begründung der SPD für den Verbleib in der Koalition lauten könnte.
Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Land und gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Ich glaube, dass es falsch wäre, wenn irgendein Partner sich in die Büsche schlägt.
Nach dem Koalitionsausschuss gestern kündigten Unions- und SPD-Spitzen an, die vereinbarte Überprüfung der Regierungszusammenarbeit im Oktober innerhalb der Bundesregierung selbst vorzunehmen. Die Revision würde damit auf sozialdemokratischer Seite zumindest im ersten Schritt von der Entscheidung über den Parteivorsitz entkoppelt, die erst Anfang Dezember fallen soll. Welche Dynamiken sich bis dahin und vor allem nach den ostdeutschen Landtagswahlen im September und Oktober noch entfalten, bleibt indes ungewiss.
Beim Koalitionstreffen, Sie haben es gehört, im Bericht von Stefan Detjen also noch keine formelle Einigung auf die Grundrente und auch nicht bei der Abschaffung des Soli. Dafür sind Union und SPD aber übereingekommen, die Mietpreisbremse zu verlängern und noch weiter anzuziehen. Was das nun bedeutet und wie das Echo auf diesen Beschluss ausfällt, dazu Matthias von Lieben.
Geht es nach den verantwortlichen Ministerien, dem Bauministerium von Horst Seehofer sowie dem Justizministerium von Christine Lambrecht, sind die Beschlüsse ein großer Sprung nach vorne.
Es ist ein ganz großer Fortschritt im Sinne der sozialen Gerechtigkeit.
Ich bin sehr zufrieden mit dieser Lösung, weil es zeigt, dass wir die Interessen, die Nöte vieler Mieterinnen und Mieter im Blick haben.
Ein zentrales Ergebnis: die Geltungsdauer der Mietpreisbremse, bisher nur gültig bis 2020, soll um 5 Jahre bis zum Jahr 2025 verlängert werden. Sie legt eine Preisobergrenze für neue Mietverträge bei einer Schwelle von 10% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete fest. Ebenfalls soll eine strengere Rückerstattungspflicht der Vermieter für zu viel verlangte Miete kommen, und zwar für einen Zeitraum von 30 Monaten ab Vertragsbeginn. Hinzu kommt, der Betrachtungszeitraum von Mietspiegeln, in denen die ortsübliche Vergleichsmiete festgelegt wird, soll von 4 auf 6 Jahre verlängert werden. Dazu Horst Seehofer.
Das dämpft natürlich das Niveau bei den Mieten.
Ebenfalls bis zum Ende des Jahres will die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegen, der die Möglichkeit zur Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen begrenzt. Und die Maklerprovision soll bundesweit so geregelt werden, dass sich künftig Käufer und Verkäufer die Courtage teilen. Chris Kühn, wohnungspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, ist nicht zufrieden mit den Ergebnissen.
Die Große Koalition malt und deren Mühlen malen einfach zu langsam. Es sind teilweise auch Minimalkompromisse und zu wenig Fortschritt drin. Und deswegen wird es den Mieterinnen und Mietern, aber auch den Käuferinnen und Käufern zu wenig bringen bei den krassen Steigerungen, bei den Immobilienkaufpreisen, aber eben auch bei den Mieten.
So Kühn gegenüber unserem Hauptstadtstudio. In allen Bereichen hätte es viel mehr gebraucht als die jetzt beschlossenen Maßnahmen. Er fordert daher:
Mietobergrenzen einführen, dann nicht nur die Neuvertragsmieten betrachten, sondern auch die Bestandsmieten, den Betrachtungszeitraum aus bei den Mietspiegeln eben nicht nur auf 6 Jahre, sondern auf 10 Jahre ausweiten, weil gerade in den letzten 6 Jahren die großen Mietsteigerungen waren, und dann ganz dringend eine Baugesetzbuchnovelle aufs Gleis setzen, die am Ende wirklich auch der Spekulation mit Boden im wahrsten Sinne den Boden selbst entzieht.
Immobilien- und Eigentümerverbände kritisieren die Einigung aus anderer Perspektive. So lässt beispielsweise Kai Warnecke, Präsident der Interessengemeinschaft Haus und Grund, gegenüber unserem Hauptstadtstudio kein gutes Haar an den gefundenen Kompromissen.
Das Paket im Koalitionsausschuss ist maßlos enttäuschend. Die Bundesregierung setzt die Politik der Pseudo-Maßnahmen fort. Hier wird keine Wohnungspolitik gemacht, sondern Klientelpolitik der SPD. Mehr ist es leider nicht.
Eine Verlängerung der Mietpreisbremse sei der falsche Weg. So würden Vermieter bestraft, obwohl die Länder es versäumt hätten, genug bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Um mehr Bauland zu aktivieren, wollen die Koalitionäre die Deutsche Bahn zudem dazu bringen, zukünftig Liegenschaften aus dem Bundeseisenbahnvermögen verbilligt zu verkaufen, um damit mehr bezahlbaren Wohnungsbau zu schaffen. Doch ob und wenn ja, wie viele Liegenschaften die Bahn zur Verfügung hat, ist unklar. Die Details der Koalitionsbeschlüsse werden derzeit geprüft, heißt es von einer Bahnsprecherin.
Die Mietpreisbremse wird verlängert und auch noch angezogen. Aus Berlin waren das Informationen von Matthias von Lieben. Die sogenannte Gruppe Nordkreuz, das ist eine kleine, als ausgesprochen rechtsextrem angesehene Gruppierung. Sie soll vorgehabt haben, Flüchtlingshelfer umzubringen. Und sie soll eine Art Feindesliste erstellt haben, eine Liste mit Tausenden von Namen. Ein Journalist hat auf Herausgabe dieser Liste geklagt, war damit vor dem Verwaltungsgericht in Wiesbaden heute aber nicht erfolgreich, wie Andrea Bonhagen berichtet.
Der Journalist Arne Semsrott vom Internetportal Frag den Staat fand es schon vor einem Jahr falsch, dass Menschen, die auf rechten Listen stehen, darüber nicht informiert werden. Er wollte das ändern und schaltete den Rechtsanwalt Raphael Thomas ein. Der erklärt:
Ich stelle mir selbst vor, ich würde nicht wissen, ob ich auf der Liste stehe oder nicht. Darüber hätte ich ganz gerne Klarheit. Im Übrigen auch darüber, und das ist Aufgabe des BKAs, wie gefährlich das ist, auf einer solchen Liste zu stehen.
Das BKA gibt offiziell folgende Einschätzung zu den Listen.
Es handelt sich nicht um Feindes- oder Todeslisten. Nach eingehender Prüfung jeder einzelnen Datensammlung liegen derzeit grundsätzlich keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die aufgelisteten Personen konkret gefährdet sind. Im Bereich der politisch motivierten Kriminalität werden häufig Informationen über den politischen Gegner gesammelt. Auch das sogenannte Outing, das heißt die Veröffentlichung, wer der politische Gegner ist, ist gängige Praxis.
Semsrott geht es um die Listen der rechtsextremen Gruppe Nordkreuz. Das sind einmal 24.500 Menschen, die in einer gehackten Kundenkartei eines Internetshops standen. Dort kann man gestreifte Hosen, Punk-CDs, pinke Haarfarbe oder Aufkleber gegen Rassismus kaufen. Auf einem rechten Portal heißt es fälschlicherweise, die Namen auf der Liste seien Antifa-Mitglieder. Rechte Leser werden dazu aufgerufen, sie zur Raison zu bringen. Dazu kommen bei Nordkreuz noch weitere Namens- und Adresssammlungen. Ein Teil soll in einer gelben Mappe liegen. Insgesamt kommen noch einmal 500 Namen dazu. Die Adressen wurden aktualisiert. Zum Teil wurde Handschriftliches hinzugefügt. Arne Semsrott.
Ich weiß von einzelnen Betroffenen, ich weiß, dass Aktivistinnen, Flüchtlingshelferinnen, Journalisten auf diesen Listen stehen, die, wenn sie erfahren, dass sie auf diesen Listen sind, keine Hilfestellung bekommen.
Nach einem Jahr Schriftverkehr und Gerichtstermin erklärte sich nun das BKA für nicht zuständig. Zuständig sei der Generalbundesanwalt, dort laufe ein Verfahren. Semsrott erklärte heute deshalb den Rechtsstreit mit dem BKA für erledigt. Aber er gibt nicht auf.
Dann wenden wir uns als nächstes an den Generalbundesanwalt. Nicht nur an den, sondern auch an die Landeskriminalämter, denn offensichtlich sind auch die involviert.
Die Landeskriminalämter in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern entscheiden inzwischen anders als das BKA und informieren die Betroffenen. Vielleicht auch, weil sich mehr Menschen nach dem Tod von Walter Lübcke Sorgen machen. Lübcke wurde von einem Rechtsradikalen erschossen. Außerdem sind mehr Informationen über die Gruppe Nordkreuz bekannt geworden. Zum Beispiel, dass sie in großen Mengen Munition hortete und vorhatte, Leichensäcke zu bestellen. Der Kern der Gruppe soll hauptsächlich aus Menschen bestehen, die mit Waffen umgehen können. Ein Kriminalkommissar, SEK-Leute und Reservisten der Bundeswehr. Semsrott will erreichen, dass alle Bundesländer die Menschen informieren, die bei Nordkreuz verzeichnet waren.
Mehr als 600 DDR-Bürger konnten in den Westen fliehen mit Hilfe der ungarischen Regierung bei einem paneuropäischen Picknick an der ungarisch-österreichischen Grenze, heute auf den Tag genau vor 30 Jahren. Die größte Massenflucht nach dem Bau der Mauer 1961. Dieses Picknick vom 19. August 1989 gilt im Nachhinein als Vorbote des Monate später erfolgten Mauerfalls. Bei einer Gedenkveranstaltung in Sopron hat Bundeskanzlerin Merkel heute den Ungarn für diese Unterstützung bei der Öffnung der Grenzen und bei der folgenden deutschen Einheit gedankt. Informationen von Andrea Beer.
Wir haben gefeiert, aber auch gearbeitet. Das sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Nach einem ökumenischen Gottesdienst am Vormittag führte er bilaterale Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auf einer Pressekonferenz lobten beide anschließend erneut den Mut der ungarischen Bürger und damaligen Regierung. Merkel bedankte sich.
Für die Kombination aus einem historischen Gedenken und einem Blick in die Zukunft. Wir alle mussten lernen, dass in den 30 Jahren nach der Wiedervereinigung Europas die Probleme auf der Welt nicht abnehmen.
Das paneuropäische Picknick vor 30 Jahren sei ein Weltereignis geworden, so Merkel, und betonte, nationales Wohl hänge immer auch vom europäischen Gemeinwohl ab. Merkel und Orbán unterstrichen auch die engen wirtschaftlichen Beziehungen heute, etwa im Bereich der Digitalisierung oder der Rüstungskooperation. In der europäischen Flüchtlingspolitik liegen Merkel und Orbán über Kreuz. Doch unter anderem beim Bekämpfen von Fluchtursachen gäbe es Gemeinsamkeiten, so Merkel.
Das heißt nicht, dass wir nicht an einigen Stellen auch unterschiedliche Meinungen haben. Aber die bilateralen Beziehungen sind so, dass wir über diese Fragen offen reden können.
Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde bei der Migration einen neuen Start machen. Wie dieser genau aussehen soll, blieb allerdings unklar. Deutlicher wurden die Gottesdienstteilnehmer des deutsch-ungarischen Jugendwerks. Das Gebet einer jungen Deutschen beim Gottesdienst in der evangelischen Kirche am Vormittag klang so.
Auch heute sind Menschen auf der Flucht, wie damals vor 30 Jahren. Bitte nimm sie in deine schützenden Hände. Lass die Grenzen durchlässiger werden und auch die Grenzen in unseren Herzen verschwinden.
Auf die heutigen ungarischen Grenzanlagen angesprochen, sagte Ungarns Ministerpräsident Orbán, Ungarn verteidige die Südgrenze Europas, dass Deutsche weiter frei und in Sicherheit leben könnten. Nach den Demokratiedefiziten in Ungarn gefragt, sagte er, Meinungen, die die ungarische Demokratie verurteilen, halten wir für politische Vorurteile. Es sind keine Fakten und deswegen beachten wir sie meist nicht. Aber wir nehmen zur Kenntnis, dass politische Meinungsunterschiede zur europäischen politischen Debatte gehören. Kommen Sie nach Ungarn und schauen Sie sich hier um. Horst Telcsik hat das gestern und heute im westungarischen Sopron getan. Der langjährige Berater des verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl war vor 30 Jahren eng in die Ereignisse rund um das Picknick eingebunden. Damals baute Ungarn Grenzanlagen ab. Nun setzt das Land auf Abschottung. Horst Telcsik über Viktor Orbán.
Vielleicht hilft das vor allem auch Premierminister Orbán, sich daran zu erinnern, welche Perspektive damals sein eigenes Land und Europa bekommen hat und dass das nur durch Entspannung, Dialog, Zusammenarbeit möglich wurde, und zwar aller.
Bei den Feiern in Sopron machten Orbán und Merkel ihre unterschiedlichen Standpunkte deutlich, drückten aber auch gegenseitige Wertschätzung aus. Orbán sagte, er ziehe vor der Spitzenpolitikerin Merkel den Hut. Sie habe viel für die europäische Einigung getan und genieße die Wertschätzung der gesamten ungarischen Nation. Es war in Sopron also nicht der Tag offener gegenseitiger Kritik zwischen Orbán und Merkel. Und die Kanzlerin spannte den Bogen so.
Die Inspiration der Vergangenheit, der Erfolg zu wissen, Veränderung kann etwas Gutes bedeuten, der inspiriert uns auch, die Probleme der Zukunft beherzt anzupacken.
Das Ganze erinnert an die Verhaftungswelle nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016. Damals ließ Präsident Erdogan Dutzende von kurdischen Bürgermeistern absetzen. Tausende von Kurden wurden festgenommen. Und die türkische Regierung geht jetzt erneut gegen pro-kurdische Politiker vor. So wurden jetzt drei weitere Bürgermeister der Oppositionspartei abgesetzt. Gegen sie werde wegen Terrorpropaganda ermittelt, heißt es zur Begründung. Christian Butkereit mit den Einzelheiten.
Unruhe im Südosten der Türkei. Hunderte Menschen sind in der kurdisch geprägten Stadt Diyarbakir auf die Straßen gegangen und protestieren. Die Polizei weist die Menge an, auseinanderzugehen. Doch die brüllt im Chor, wir werden siegen durch unseren Widerstand. Dann geht die Polizei mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Der Friseur Serhat Yildirim schüttelt den Kopf. Ich stehe hier vor meinem Laden, so zeige ich meinen Protest. Die Situation ist schlecht, unser gewählter Bürgermeister wurde durch jemand anderen ersetzt. Dieser andere ist der Gouverneur der Provinz, ein Mann, der nicht vom Volk gewählt, sondern von Staatspräsident Erdogan ernannt wurde. Er wird von nun an die Geschäfte des Bürgermeisters übernehmen. Auch in den kurdisch geprägten Provinzhauptstädten Mardin und Van übernahmen Gouverneure die Geschäfte der Bürgermeister. In Van zum Beispiel Beispiel nagelte das neue Stadtoberhaupt als eine seiner ersten Amtshandlungen ein Porträt von Erdogan an die Wand. Die drei jetzt entmachteten Bürgermeister sind Mitglieder der zweitgrößten Oppositionspartei, der prokurdischen HDP, und allen dreien wird derselbe Vorwurf gemacht. Gegen sie werde wegen des Verdachts der Terrorunterstützung ermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung des Innenministeriums. Sie sollen unter anderem Beerdigungen von Mitgliedern der verbotenen kurdischen PKK besucht haben. Für Selçuk Misrakle, den gewählten Bürgermeister Diyarbakır, markiert das ein neues Kapitel in der Türkei. Wie das Erdbeben vom 17. August 1999, das als das tödlichste Erdbeben in der Geschichte bezeichnet wird, so wird dieses Ereignis als das Erdbeben vom 19. August in Bezug auf die politischen und demokratischen Werte und die Rechtsstaatlichkeit der Türkei in die Geschichte eingehen. Die Amtsenthebungen kamen sogar mit Ankündigung. Ende letzten Jahres versprach Erdogan, dass er Politiker der Oppositionspartei HDP absetzen werde, wenn sie bei den Kommunalwahlen im März an die Macht kommen würden. 5 Monate nach den Wahlen machte er nun seine Drohung wahr. Für die Bürger der betroffenen Städte ist das wie ein Déjà-vu. Bereits vor 3 Jahren ließ die Regierung Erdogan in mehr als 90 meist kurdisch geprägten Gemeinden die gewählten Bürgermeister absetzen und stellte die Kommunen unter Zwangsverwaltung. In Diyarbakır erinnert sich Firat Duzgun, ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung, noch gut daran. Es war genauso wie heute. Wir sind aufgewacht und das Rathaus war von Polizisten verbarrikadiert. Heute wurden sogar wir Mitarbeiter von der Polizei verhört. Wie jeden Morgen rollte der nun abgesetzte Bürgermeister Misrakle im Dienstwagen zum Rathaus an. Dort informierten ihn Polizisten, dass er seines Amtes enthoben sei. Misrakle versuchte zu protestieren. Ich habe eine Nachricht auf meinem Schreibtisch hinterlassen. Da habe ich geschrieben, dass die Entscheidung unrechtmäßig ist, dass sie gegen den Willen der Wähler verstößt und deswegen auch im Widerspruch steht zur Demokratie, zur Verfassung und zu unseren Gesetzen. Das Rathaus musste Misrakle dann verlassen. Auch der Dienstwagen wurde ihm abgenommen. Er ging zu Fuß nach Hause. Ihn und seine Amtskollegen erwarten als nächstes Gerichtsverfahren. Allen dreien drohen mehrere Jahre Haft.
Ein Bericht von Christian Buttgereit. Am 31. Oktober wird Großbritannien aus der EU ausscheiden, mit oder ohne Deal, so beteuert es der neue Premierminister Boris Johnson immer wieder. Versuche aus dem Parlament, das doch noch zu verhindern, die weist er zurück. Doch jetzt herrscht Aufregung, große Aufregung sogar, nachdem ein Dokument der Regierung öffentlich geworden ist, das Versorgungsengpässe und größte Schwierigkeiten voraussagt für den Fall, dass es kein Abkommen mit der EU gibt. Aus London, Friedbert Meurer.
Erst war es Michael Gove, der Minister, der für einen möglichen No-Deal zuständig ist, der die Veröffentlichung des geheimen Berichts kommentierte. Dieses Dokument, über das die Sunday Times berichtete, war ein Versuch aus der Vergangenheit, herauszufinden, was die schlimmstmöglichen Folgen wären. Der Zweck war, dass wir sie damit dann entschärfen können. Und wir haben entsprechende Maßnahmen ergriffen. Das Papier über die Folgen, wenn Großbritannien ohne Vertrag Knallauffall die EU verlässt, ist also ein authentisches Regierungsdokument, aber angeblich veraltet. Verschiedene Medien widersprechen heute. Genau dieser Text sei erst vor 4 Wochen Grundlage von internen Erörterungen in der Regierung gewesen und es beschreibe ein realistisches Szenario, nicht den Worst Case. Premierminister Boris Johnson will Mitte der Woche nach Berlin und Paris reisen. Angesichts der beschriebenen drohenden Folgen für die Lebensmittel- oder Benzinversorgung in Großbritannien dürfte man dort jetzt umso mehr Zweifel haben, ob Johnson sein No-Deal-Pokerspiel wirklich durchziehen kann. Johnson selbst stellte heute klar:
Now I'm not going to suggest that there won't be, as I said, on the steps of Downing Street. There may well be bumps in the road, but we will be ready.
Ich sage nicht, dass nicht einige Unebenheiten auf der Straße vor uns liegen. Ich bin zuversichtlich, dass die EU ihre Haltung noch verändern wird. Wir müssen uns aber in der Zwischenzeit für einen Ausstieg ohne Vertrag bereit machen.
We have to get ready for a no-deal outcome.
Der Verband der britischen Spediteure zeigte sich überrascht, dass anders als von der Regierung dargestellt schon am Tag 1, also am 1. November, erhebliche Staus um Dover und Calais drohen. Der britische Industrieverband sieht für seine Mitglieder dagegen das größere Problem, dass Liefer- und Produktionsketten erschwert werden. Die Generaldirektorin Caroline Fairbairn.
Ich glaube schon, dass wir uns auf Störungen am Beginn ganz gut vorbereitet haben. Aber ein No-Deal würde langfristig unsere Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Ein Vertrag zwischen der Regierung und der EU muss Priorität haben. Beobachter halten die Gefahr eines No-Deal-Brexits mittlerweile für groß, wenn nicht sogar wahrscheinlich. Labour-Chef Jeremy Corbyn will Anfang September Johnson mit einem Misstrauensvotum zu Fall bringen, hat aber im Moment keine Mehrheit für sich selbst. Wenn die Abgeordneten es ernst meinen und den No-Deal-Crash verhindern wollen, dann werden sie diese unverantwortliche Regierung abwählen. Ich will diesen No-Deal verhindern und dafür sorgen, dass das Volk selbst über seine Zukunft entscheidet. Gemeint ist damit ein neues Referendum. Bis zum 31. Oktober ist das nicht mehr möglich. Erwartet wird in den kommenden Wochen wieder ein Hauen und Stechen im Unterhaus, wie es in der Brexit-Saga weitergehen soll.
Aufregung um die möglichen Folgen eines ungeregelten Brexit aus London, Friedbert Meurer. Die Hängepartie um die 107 noch verbliebenen Migranten an Bord der Open Arms geht weiter. Das Schiff liegt weiterhin vor der Küste des italienischen Lampedusa. Die Geretteten dürfen weiter nicht an Land. Nun wird das Angebot aus Madrid geprüft, eine spanische Insel anzulaufen. Lisa Weiß.
Algeciras, Menorca, Mallorca oder doch der Hafen von Lampedusa, wo die rund 100 Migranten vom Seenotrettungsschiff Open Arms von Bord gehen werden, ist immer noch nicht klar. Die Open Arms liegt derzeit in Sichtweite der Insel Lampedusa, doch Italien verweigert weiterhin die Einfahrt in den Hafen. Bereits gestern hatte die spanische Regierung den Hafen von Algeciras in der Nähe von Gibraltar angeboten. Das würde aber noch einmal eine Fahrt von mehreren Tagen übers Mittelmeer bedeuten und sei zu weit für die verzweifelten Menschen, so die NGO Proactiva Open Arms. Nun hat die spanische Regierung mitgeteilt, man habe der NGO angeboten, die Open Arms könne den für sie nächsten spanischen Hafen anlaufen. Die Migranten würden dann auf 6 europäische Länder aufgeteilt. Auf das Angebot habe man aber noch keine klare Antwort der NGO erhalten, so die Regierung. Proactiva Open Arms würde weiterhin die Menschen am liebsten in Lampedusa an Land gehen lassen, denn auch der nächste spanische Hafen ist rund 1000 Kilometer entfernt. Wenn man nach Spanien fahren müsse, müssten Italien und Spanien die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, damit diese Menschen endlich in einem sicheren Hafen an Land gehen dürfen, so die NGO in einer Mitteilung. Medienberichten zufolge will Proactiva, dass die Menschen für die Überfahrt an Bord eines schnelleren Schiffes dürfen, um auch schneller an Land zu kommen.
Auf der Ferieninsel Gran Canaria ist ein Waldbrand offenbar völlig außer Kontrolle geraten. 6000 Hektar stehen nach Behördenangaben in Flammen oder sind schon abgebrannt und 9000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Man vermutet Brandstiftung. Marc Dugge mit den Einzelheiten.
Es könnten noch viel mehr Menschen werden, die heute Nacht ihre Häuser verlassen müssen. Alles hängt davon ab, ob es den Feuerwehrleuten gelingt, die Flammen zurückzudrängen oder ob diese sich weiter ausbreiten können. Die linke Flanke des Brands scheint immerhin unter Kontrolle. An der rechten dagegen toben nach wie vor die Flammen. Sie bedrohen nicht nur Häuser, sondern auch den Naturpark Tamadaba. Schon hat sich das Feuer in das unwegsame Gelände des Naturreservats vorgefressen. Hier lodern Flammen von teils 50 Meter Höhe. Federico Grillo, Chef der Notfalleinsatzkräfte der Kanaren. Man kann dort nicht mit konventionellen Mitteln gegen die Flammen kämpfen, nicht mit Schläuchen, noch nicht mal aus der Luft. Es gibt Momente, in denen man nichts machen kann. Der Mensch ist einfach nicht in der Lage, einen solchen Feuersturm zu löschen. Grillo sind die Strapazen anzumerken. Hunderte Feuerwehrleute arbeiten Tag und Nacht, um den Brand in den Griff zu bekommen. Heiße Temperaturen und Windböen hatten die Flammen in den vergangenen Stunden immer wieder angefacht. Das Unterholz ist nach dem langen, heißen, regenlosen Sommer staubtrocken. Der spanische Landwirtschaftsminister Luis Planas war heute nach Gran Canaria gereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er versprach für Dienstag insgesamt 4 weitere Löschflugzeuge und Hubschrauber. Was das Aufgebot an Feuerwehrleuten und an Technik, vor allem aus der Luft, angeht, ist es wahrscheinlich eines der größten, das Spanien in den vergangenen Jahren erlebt hat.
in los últimos años.
Eine Botschaft, die vermitteln soll, Gran Canaria ist nicht allein, denn auf der Insel rumort es. Viele Kanaren haben das Gefühl, dass man auf dem Festland kaum Notiz von dem Brand nimmt, dass das Feuer in der Pariser Kirche Notre Dame mehr Emotionen geweckt hat. Dabei ist auch der Naturpark Tamadaba einzigartig. Der Biologe Wolfredo Wilpret im spanischen Fernsehen TVE. Es ist ein Naturpark von großer Bedeutung, denn hier leben viele einheimische Arten. Manche Pflanzen wachsen nur hier. Im Kiefernwald gibt es so viele Pilzarten wie kaum sonst irgendwo. Immerhin, bisher betrifft der Brand nur einen kleinen Teil des Parks. Die Feuerwehrleute sind vorsichtig optimistisch, dass sich die Zerstörungen dort in Grenzen halten werden. Optimistisch stimmen sie auch die Wetterbedingungen. So sollen die Temperaturen in den kommenden Stunden deutlich fallen. Außerdem soll die Luft feuchter werden. Wenn auch der Wind nachlassen sollte, könnten die Löscharbeiten schneller vorankommen. Doch bis der Brand vollständig gelöscht ist und die Menschen in ihre Häuser zurückkehren können, könnten noch Tage vergehen.
Der Kampf gegen die Flammen auf Gran Canaria, ein Bericht von Marc Dugge. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Zagatta.